Herzlich willkommen an diesem Karfreitag 2020, der dieses Mal sehr außergewöhnlich ist, da er im Zeichen dieser gefährlichen Virusepidemie stattfindet. Bevor wir zur heutigen Message aus dem Gospelhaus kommen, möchte unser Präses Mark Brenner einige Worte an alle richten, die zu Hause vor den Computerbildschirmen oder den CD-Playern sitzen.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Und völlig egal, ob heute Gründonnerstag ist, Karfreitag oder Ostern, mir und uns von der Bundesleitung war es wichtig, in diesen Tagen eine kurze Videobotschaft an die Gemeinden zu senden. Unsere Karfreitag-Konferenz musste in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise leider abgesagt werden. So ist es nicht möglich, dass wir uns persönlich dort treffen. Auch andere Gottesdienste in unseren Gemeindehäusern mussten aufgrund der Krise abgesagt werden. Aber es ist schön zu sehen, dass Gemeinden dennoch aktiv werden, auf andere Art und Weise das Evangelium zu verkünden. Da wird geskypt, gezoomt, ge-emailt und natürlich auch ganz banal telefoniert. Videobotschaften werden vorbereitet und Gottesdienste gestreamt. An dieser Stelle möchte ich auch allen Mitarbeitern, die hier mitwirken und das möglich machen, ganz, ganz herzlich danken. Mein Gebet ist, dass speziell in dieser Krise Offenheit für das Evangelium passiert. Euangelion, die frohe Botschaft, die gute Nachricht, möchten wir besonders in dieser Zeit predigen und weitergeben. In diesen Tagen sind gute Nachrichten natürlich ganz besonders wichtig. So lasst uns miteinander verbunden sein und gemeinsam für unsere Gemeinden, für unser Umfeld beten. Das Wort Krise kommt von dem griechischen Wort Krisis, was auch mit Entscheidung übersetzt werden kann. Und so ist es mein Wunsch, mein Gebet, dass möglichst viele Menschen sich in dieser Krise entscheiden, Jesus Christus nachzufolgen. Wir erkennen aber auch in dieser Krise, dass wir enorm verletzlich sind. Wir merken oder ahnen, dass es so einfach nicht weiterlaufen kann, dass es uns immer wieder besser geht und wir schöner leben. Fast über Nacht scheint alles fragil. Alles in Frage gestellt. Wie geht es weiter? Was passiert vielleicht mit meinem Arbeitsplatz? Wann hat das Ganze ein Ende? Und es besteht in gewisser Weise die Gefahr, sich auf das Problem zu fokussieren. Und an dieser Stelle wissen wir, dass die Bibel uns Orientierung gibt. Und ich möchte 3 Bibelverse an dieser Stelle weitergeben, die mir wichtig geworden sind und auch hier eingeblendet werden. Und der erste Vers ist, lass dir an meiner Gnade genügen. 2. Korinther 12, Vers 9. Anders übersetzt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Manchmal denken wir, was wir alles benötigen, um glücklich zu sein. Aber das Wort Gottes sagt, meine Gnade. Und ich denke, das gilt es wertzuschätzen. Alles andere ist sekundär. Der 2. Vers ist ein Brief, den Paulus an seinen Mitarbeitern Timotheus schreibt. Wir finden den Vers in 1. Timotheus 6, im Vers 8. Und da heißt es, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns genügen lassen. Das heißt, wir sollen als Christen dankbar sein. Nicht auf das zu fokussieren, was vielleicht fehlt und was vielleicht jetzt toll und schön wäre, sondern sagen, wir sind versorgt. Wir haben Nahrung, wir haben Kleidung. Sei dankbar, ein ganz wichtiges Prinzip in diesen Tagen. Und vielleicht nicht so beliebt, aber biblisch, sei genügsam. Dann Vers 3 aus Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. In solch einer Krise besteht vielleicht eher das Denken, man muss irgendwie sein Schäfchen ins Trockene bringen. Die Bibel sagt uns, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, was Gott wichtig ist. Und alles andere wird dir gegeben. Oder, wie ich es ganz banal sage, alles andere wird sich zeigen. Wenn wir das verinnerlichen, ergibt sich eine völlig neue Perspektive. Lass uns an seiner Gnade genügen, sei dankbar und trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Gott lässt uns in dieser Krise nicht allein. Lasst uns hier den richtigen Blickwinkel einnehmen. Ein letzter Vers, der mir wichtig geworden ist, der findet sich im Johannesevangelium im Kapitel 14, Vers 26. Und da sagt uns Jesus, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wow, was für eine Zusage. Der Heilige Geist ist jemand, der uns ganz praktisch unterstützen möchte, im Alltag uns erinnern und lehren möchte. Das finde ich enorm und stark. Also das heißt, die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, uns Bibelstellen zu erhellen, Zusammenhänge klar zu machen und uns regelmäßig an Gottes Wort, was er über uns denkt, zu erinnern. Nicht die Schlagzeilen, die News, die neuesten Corona-Statistiken sind ausschlaggebend, sondern was Gott uns zu sagen hat. Es ist immer wieder auch mein persönliches Gebet, dass der Heilige Geist mich im Alltag an die richtigen Dinge erinnert, mir Impulse gibt und auf diesem Wege Einfluss auf mein Handeln nimmt. Ja, ich möchte ganz bewusst vom Heiligen Geist geführt werden. Im griechischen Urtext finden wir hier das Wort Parakletos. Martin Luther übersetzt es mit Tröster. Das hinkt vielleicht etwas, weil es heißt eigentlich Ermutiger für Entmutigte. Andere übersetzen dieses Wort mit Beistand, mit Stellvertreter, mit Helfer. Also das heißt, der Heilige Geist ist dir Ermutiger, Helfer, Beistand. Besonders in diesen Tagen. Und ich lade dich ein, ganz praktisch ein Gebet zu sprechen, Gott zu bitten, dass sein Heiliger Geist auch in diesen Tagen, wo schwierig ist, dir Beistand ist, dich ermutigt, dir Mut zuspricht und dich mit den richtigen Worten erinnert. Und lass uns gemeinsam hier ganz bewusst auf Empfang sein. Zum Schluss möchte ich nochmal einladen zum Gebet. Das ist das Beste, was wir tun können. Und wir beten, und da gibt es ja auch viele Aufrufe, denen wir uns anschließen wollen. Aber wir beten natürlich auch besonders für die Erkrankten um Heilung und Genesung. Und ich weiß auch von zwei Gemeinden, wo ganz konkrete Fälle aufgetaucht sind, wo Geschwister auch zum Teil auf der Intensivstation sind. Wir wollen sie in unsere Gebete einschließen. Wir beten um Schutz für unsere Gemeinden, um unsere Familien, für uns ganz persönlich. Wir beten für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind, in der medizinischen Forschung, aber auch für die Politiker, die gravierende und wichtige Entscheidungen fällen müssen. Aber lasst uns hier nicht nur an unsere Situation in Deutschland denken, sondern auch weltweit, vor allem Länder, die wesentlich mehr herausgefordert sind, weil sie einfach weniger Mittel und Möglichkeiten in dieser Stelle haben. Aber wir wollen auch für uns Christen und Gläubige beten, dass wir in dieser Zeit wirklich ein Vorbild sind, Möglichkeiten für Seelsorge und Gespräch nutzen und auf Jesus Christus hinweisen. Ja, so lasst uns beten für Offenheit für das Evangelium in dieser Zeit, dass durch die Livestream-Gottesdienste und Angebote der Gemeinden Menschen angesprochen werden und dass letztendlich Krise bedeutet, für viele eine Entscheidung zu treffen, Jesus Christus nachzufolgen. Und das wäre toll. Das wäre wirklich das, was Gott aus dieser Krise machen könnte. Und lasst uns hier auf Sendung sein und lass dich benutzen. Ich wünsche dir von Herzen gottesreichen Segen, ein fröhliches Auferstehungsfest. Jesus Christus lebt und sei wirklich getragen und gesegnet. Und in diesem Sinne ganz, ganz herzliche Grüße, auch im Namen des Präsidiums, euer Marc Brenner.
Karfreitag. Neben Ostern, dem Fest der Auferstehung von Jesus, einer der wichtigsten Gedenktage, die wir Christen so kennen. Wir denken daran, was Jesus unseretwegen erlitten hat an diesem Tag. Um uns kurz vor Augen zu führen, was damals passiert ist, soll an dieser Stelle der Mann zu Wort kommen, der von römischer Seite aus dafür gesorgt hat, dass Jesus von Nazareth hingerichtet wurde.
Pilatus, römischer Statthalter von Jerusalem. Sie brachten ihn schon früh morgens zu meinem Palast und beschuldigten ihn des Hochverrats. Ich habe ihn dann ausgefragt, bis ins letzte Detail. Am besten Willen, ich fand keine Schultern. Nichts. Die Priester und Pharisäer wollten ihn aber unbedingt am Kreuz hängen sehen. Bei all dem Lärm kam plötzlich meine Frau aus ihrem Schlaf geweckt und kam zu mir im Schock und sagte, Pilatus, ich habe von diesem Jesus geträumt. Du darfst ihn unter keinen Umständen kreuzigen lassen. Immer diese Erwartung. Von allen Seiten. Mittlerweile war ein richtiger Aufruhr vor meinem Palast zustande gekommen. Und wie es der Brauch war, durfte ich einen Gefangenen den Juden zum Passafest freigeben. Ich schlug ihn dann Jesus vor. Pharisäer bezeugten irgendwie die Menschenmenge und plötzlich schrien alle, Barabbas, gib uns Barabbas. Und ich sagte, aber was wollt ihr da mit diesem Jesus, dass ich tue? Ans Kreuz mit ihm, kreuzigt ihn, schrien sie aus voller Kehle. Ich ließ ihn dann auspeitschen. Es muss ja wohl ausreichen, fragte ich die Pharisäer und Schriftgelehrten. Wut entbrannt, schüttelten sie ihre Köpfe und sagten, du hast doch gehört, was die Menge will. Kreuzigt ihn! Ich schaute meine Frau an. Die Pharisäer. Die Menge. Ging zum Waschbecken. Vor allem wusch ich meine Hände rein. Und sagte zu meinen Soldaten, ans Kreuz mit ihm.
Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Allerdings finde ich es gar nicht so einfach, nach diesem eingespielten Clip so locker in die Message von heute einzusteigen. Die letzten 24 Stunden von Jesus waren sicherlich gar kein Spaziergang. Das war ein extrem harter Leidensweg. Wenn denn das ja auch oft die Passionsgeschichte. Und an diese Geschichte erinnern wir uns heute zusammen mit den Christen aus allen möglichen Konfessionen und Denominationen. Da war am Abend davor das Passamahl, das Jesus mit seinen Freunden, mit seinen engen Jüngern, die ihm nachgefolgt sind, gefeiert hat. Dann sein Gebetskampf im Garten Gethsemane. Er wird schließlich von Judas Iskariot einem seiner engen Freunde verraten. Er wird mehrfach verhört und von Petrus verleugnet. Er wird von den geistlichen Führern für schuldig befunden. Er wird von Pilatus zum Tod verurteilt und in die Hände der römischen Soldaten übergeben. Jesus muss grausame Misshandlungen erleiden. Er wird ausgepeitscht, ihm wird eine Dornenkrone aufgesetzt und irgendwann wird ihm das Kreuz aufgeladen. Wahrscheinlich war es der massive Querbalken von dem Kreuz. Er wird gezwungen, diesen Balken zu seiner eigenen Hinrichtungsstelle zu schleppen. Das sind so die Ereignisse, die uns heute beschäftigen. Und wer den Film Die Passion gesehen hat, wo Mel Gibson der Produzent war, dem haben sich auch bestimmt diese brutalen Bilder ins Gedächtnis eingebrannt. Und man könnte sich vielleicht jetzt fragen, warum um alles in der Welt tun wir uns das eigentlich an? Warum konzentrieren wir uns nicht einfach nur auf die vielen schönen Geschichten, die es ja von Jesus gibt? Da gibt es doch echt viel zu erzählen. Zum Beispiel die Hochzeit von Kana, wo Jesus mehrere Hektoliter Wasser in besten Wein verwandelt. Chateau, Saint-Migraine, Pinot Noir, Spätlese, Kabinett, was auch immer. Oder diese Brotvermehrung, wo Jesus mehrere tausend Fischmeck herstellt und austeilen lässt. Oder die ganzen Heilungsgeschichten und. Das sind doch die Storys, die wir gerne hören. Aber die Passionsgeschichte? Das ist ja schon mit den Kindern schwierig, wenn du so die Kinderbibel mit ihnen durchgehst. Dann kommst du irgendwann unweigerlich eben auch zu dem Bild, wo Jesus am Kreuz hängt. Anfangs wollte ich diese Seite immer wieder überblättern, aber da wurde dann heftig protestiert. Ich hatte das Glück, dass unsere Kinder, als sie noch klein waren, immer gedacht haben, Jesus kann fliegen. Deswegen breitet er auch seine Arme aus. Das fanden sie toll. Aber mal im Ernst. Ich glaube nicht, dass wir kleinen Kindern die Kreuzigung von Jesus ausführlich erklären müssen. Ich bin der Meinung, das Kleinkind muss nicht wissen, worum es da genau ging, um in den Himmel zu kommen. Gott verlangt von diesen Kindern nicht, dass sie eine römische Folter- und Hinrichtungsmethode beschreiben können. Und falls du trotzdem drauf bestehst, ihnen das zu schildern, dann leg doch einfach ein bisschen Geld zur Seite für den späteren Psychiater. Aber um die Klammer zu schließen, warum beschäftigen wir Erwachsene uns mit dieser Geschichte? Sind nicht schon die Tagesschau oder die Zeitungen und die Push-News auf unseren Handys voll genug von Gewalttaten und vom Leiden unschuldiger Menschen? Müssen wir denn jetzt auch noch eine Geschichte, die 2000 Jahre alt ist, ausgraben und uns das Ganze nochmal vor Augen führen? Vielleicht ist ja gerade das der Punkt. Nämlich, dass wir in der Geschichte von Jesus unsere eigene Welt, unsere heutige Welt wiederfinden. Und wenn wir genauer hinschauen, dass wir uns selber darin irgendwie wiederfinden und entdecken. Okay, dann will ich jetzt mit euch ein bisschen in die Geschichte, die uns heute so beschäftigt, hineinzoomen. Und dabei möchte ich unseren Fokus auf eine Person richten, die eigentlich nur ganz am Rand so erwähnt wird. Nachdem Jesus von den römischen Soldaten ausgepeitscht, verspottet und gedemütigt worden war, dann lesen wir im Markus-Evangelium dann Folgendes in Markus 15, 20 bis 22. Dann führten sie ihn zur Stadt hinaus, um ihn zu kreuzigen. Unterwegs begegnete ihnen ein Mann, der gerade vom Feld kam, ein gewisser Simon aus Kyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. So brachten sie Jesus bis zu der Stelle, die Golgatha heißt. Hier lesen wir von einem Mann, der von der Feldarbeit kommt. Er könnte ein Bauer oder eher wahrscheinlich ein einfacher Knecht sein. Und auf dem Weg heim stößt er auf eine Prozession von Römern, die einen Mann zwingen, diesen Kreuzbalken auf den Schultern zu tragen. Und zwar hin zu dieser Hinrichtungsstätte. Und hier begegnet dieser Simon aus Kyrene den Römern und Jesus. Der Mann heißt Simon aus Kyrene, weil er ursprünglich aus einer Stadt kommt, die im heutigen Libyen in Nordafrika liegt. Der Autor von diesen Evangelien, Markus, erwähnt hier nur ihn, als wäre er der Einzige gewesen, der irgendwie da dazugestoßen ist. Aber im Evangelium von Lukas, wo auch darüber berichtet wird, da wird das Ganze etwas ausführlicher beschrieben und da wird berichtet, dass eine größere Menschenmenge da mitgelaufen ist oder zumindest am Straßenrand das Ganze betrachtet hat. Ist ja auch klar, das hat ja auch jeder mitgekriegt, dass der berühmte und umstrittene Prediger, der Wunderheiler und Messias jetzt von den Römern hingerichtet werden soll. Das wollte sich doch keiner entgehen lassen. Um diesen Simon aus Kyrene ein bisschen besser zu verstehen, müssen wir erstmal von der Menschenmenge reden, die da am Straßenrand alles beobachtet hat. Sie sind auf diesem Leidensweg von Jesus mit dabei, aber sie spielen nicht wirklich eine Rolle. Das ist ein Phänomen, auch in der Theologie. Es gibt die verschiedensten Studien und Master- und Doktorarbeiten über alle möglichen Personen und Personengruppen, die an der Passionsgeschichte irgendwo beteiligt waren. Aber es gibt so gut wie gar nichts über diese Menschenmenge, denn dazu kann man halt nicht viel sagen und schon gar nicht schreiben. Die waren einfach nur dabei und haben alles mitgekriegt. Vom Verhör bis zur Kreuzigung. Sie sind zwar überall mittendrin, aber trotzdem außen vor. Sie machen keinen Unterschied. Man könnte das auch als das Sofa-Syndrom nennen. Wir kennen das aus dem Fußball, gell? Da rennen zweimal 11 Leute plus Schiedsrichter und Linienrichter auf dem Spielfeld auf und ab, bis zur Erschöpfung. Und 10 Millionen Deutsche, meistens Männer, die sitzen auf dem Sofa, schaufeln Chips in sich hinein, trinken Bier und haben eine riesengroße Klappe. Das war doch kein Abseits. Hör mal, das sieht ja ein Blinder mit weißem Stock. Hat der Schiri seine Brille zu Hause vergessen? Oder was ist denn das? Ja, schau dir mal diese Mannschaft da an. Ach du liebe Zeit, die kriegen ja den Hintern nicht hoch. Das ist ja der reinste Stehfußball. Das kennen die meisten von uns, oder? Die gehören alle zur passiven Masse. Und das ist noch einigermaßen harmlos, wenn es um Fußball geht. Aber das gibt's auch im richtigen Leben, wo es eben nicht nur um Pokale geht, sondern wo es um das Schicksal von Menschen geht, wo es um Nöte geht. Nöte, die sich direkt vor unserer Nase abspielen, auf dem Bildschirm oder auf der Autobahn oder in unserem unmittelbaren Umfeld. Wir kriegen das mit, sind Zeugen davon. Und ich sitze da und irgendwie tut mir das ja auch leid. Ich bin sogar ein bisschen erschüttert. Aber dann schalte ich einfach um zu Germany's Next Topmodel oder was auch immer. Ich weiß dann auch genau, wer an diesen Problemen schuld ist, die ich gerade beobachtet habe. Mensch, da muss doch der Staat mal was machen. Ich meine, das wäre doch jetzt und wofür bezahle ich denn überhaupt Steuern? Oder da müsste mal der Hausmeister was unternehmen. Oder der Pastor. Ich meine, der arbeitet ja sowieso nur am Sonntag, der könnte hier ja auch mal die restlichen 6 Tage was machen. Irgendwer muss doch hier mal was unternehmen. Versteht ihr? Es gibt ein Zitat von einem englischen Staatsmann und Denker, der heißt Edmund Burke. Er sagt, nichts anderes braucht es zum Triumph des Bösen, als dass gute Menschen gar nichts tun. Und das ist nur allzu wahr. Die größten Gräuel der Menschheit, die größten humanitären Katastrophen haben sich mitten in einer namenlosen Menge abgespielt. Das ist es ja, was uns bis heute nicht wirklich in den Kopf rein will. Wie konnte man Millionen von Juden vor den Augen der ganzen Bevölkerung aus ihren Häusern rauszerren, auf der Straße demütigen und verprügeln, in Viehwaggons verfrachten, in KZs bringen und dort grausam vergasen und ihre Leichen verbrennen? Ohne dass es einen Aufstand der Leute gegeben hat. Wie kann das sein? Waren das jetzt alles böse, herzlose, egoistische Menschen, die dabei einfach nur zugeschaut haben? Wohl kaum. Die waren auch nicht böser oder herzloser als wir heute. Die haben einfach nichts gemacht. Sie waren Teil eines kranken Systems. Sie waren Teil einer Gesellschaft in Schieflage. Sie wollten einfach nichts riskieren und deshalb haben sie auch nichts unternommen. Sofa-Syndrom. Aber in dieser Geschichte vom Karfreitag, da tut sich was. Kommen wir zurück zu diesem Feldarbeiter von Kyrene. Dieser Simon, der wird jetzt aktiv. Oder besser, Simon wird aktiv gemacht. Römische Soldaten rufen ihn, damit er Jesus hilft, das Kreuz zu tragen. Soweit ich das sehe, ist Simon ziemlich der Einzige, der aus der Menschenmenge heraustritt. Und der selber macht es noch nicht mal freiwillig. Er wird dienstverpflichtet, denn Jesus kann nicht mehr. Jesus bricht zusammen unter der Last von diesem Balken. Sein Körper ist am Ende. Und da rufen die Römer eben irgendeinen raus. In dem Fall Simon von Kyrene. Sie bringen ihn dazu, den Balken von Jesus zu tragen. Er ist der einzige Mensch in der ganzen Leidensgeschichte von Jesus, der dazu beiträgt, dass das Leiden von Jesus wenigstens ein bisschen erleichtert wird. Der einzige, der aktiv wird und der einen kleinen Unterschied macht. Offenbar macht diese Situation auch etwas mit Simon selber. Auch wenn er dazu gezwungen wird, begegnet er Jesus hautnah. Anscheinend wurden er selbst und seine ganze Familie später zu Nachfolgern von Jesus, denn nur so ist es auch zu erklären, dass die Namen seiner Söhne, nämlich Alexander und Rufus, hier explizit genannt werden. Sie haben ganz offensichtlich zur ersten Gemeinde, also zu dieser Jesusbewegung, dazugehört. Die Geschichte von Simon fängt genau hier an. Er ist zuerst Teil einer namenlosen Menschenmenge, die das Schauspiel um diesen Jesus einfach nicht verpassen will. Und dann wird Simon herausgerufen. Ich finde es interessant, Gott benutzt immer wieder äußere Umstände und manchmal auch unliebsame Ereignisse, um uns aus der Zuschauerreihe herauszuschubsen. Könnte es sein, dass die weltweite Situation mit der Pandemie so etwas ist, wo Gott dich aus der Menschenmenge herausziehen will? Ja, er benutzt immer wieder unliebsame Ereignisse, um unseren Hintern vom Sofa runterzuholen und in Bewegung zu bringen. Er möchte, dass wir einen Unterschied machen, dass wir aktiv werden. Da ist diese Frau mit mehreren Kindern und inzwischen auch Enkeln. Sie hatte alles ein klein bisschen anders geplant, aber dann trifft sie auf Familien, die aus ihrer Heimat flüchten mussten und die jetzt hier ziemlich hilflos sind. Sie kümmert sich um die Kinder, sie geht mit den Frauen einkaufen, sie geht mit einigen Personen auf die Ämter, sie bietet Deutschkurse an und so weiter. Oder da ist eine Familie, die mitbekommt, dass eine junge Lady aus Südamerika, noch Teenager, die für ein Jahr zum Austausch in Deutschland ist, nicht länger in ihrer bisherigen Gastfamilie bleiben kann. Es war ja eigentlich ganz angenehm gerade, denn einer der Söhne war für ein Jahr im Ausland und der Papa konnte dessen Zimmer jetzt als Büro nutzen. Dann hat sich die Familie entschlossen, die junge Lady einfach aufzunehmen und zu begleiten. Und schon war das schöne Büro für Papa Geschichte. Dann hat sich die Familie einfach um diese Lady gekümmert. Sie hat sie mitgenommen in die Gottesdienste. Sie begegnet dort Jesus auf eindrückliche Art und Weise, vertraut ihm ihr Leben an und später engagiert sie sich für die armen Leute in ihrer Heimat, als sie wieder dort ist. Sie wird Ärztin. Oder da ist eben ein Mann, der in der Drogenszene drin gesteckt hatte und endlich wieder da rausgekommen ist und in einer Gemeinde seinen Platz gefunden hat. Er wird herausgerufen und setzt sich heute für Menschen ein, die durch genau die Hölle gehen, die er am eigenen Leib erlebt hatte. Es gibt unzählige, geniale Geschichten, die damit anfangen, dass Gott uns durch unerwartete und nicht selten unliebsame Ereignisse herausruft aus der Menschenmenge. Dass Gott uns die Augen öffnet. Dass er uns in Berührung bringt mit der Not eines Menschen. Und wir merken, wie es irgendwie anfängt zu kribbeln. Und wir uns veranlasst fühlen, aus dem Sofa-Syndrom auszubrechen. Die Frage ist die, wo ruft Gott dich aus den Reihen der Zuschauer heraus? Vielleicht durch Umstände, in denen du gerade drin steckst. Vielleicht durch Umstände, die du dir selber nie ausgesucht hättest. Aber wenn du mal genauer darüber nachdenkst, merkst du, dass Jesus dich vielleicht gerade durch die Augen einer anderen Person anschaut und sagt, bitte hilf mir, greif mir unter die Arme, mach einen Unterschied. Wo ruft Gott dich heraus aus der Menge? Noch ein Hinweis, wenn es anfängt zu kribbeln und du merkst, du solltest jetzt hier aktiv werden, dann lass dich nicht entmutigen von der Größe der Aufgabe oder von der Menge der Probleme. Das ist ja oft ein Trugschluss, der dazu führt, dass wir denken, ach, es gibt so viele Probleme, ich kann nicht alle lösen, deswegen löse ich gar keins. Edmund Burke, den ich vorhin schon einmal erwähnt hatte, der hat noch einen anderen Satz geprägt, der in diese Richtung geht. Er sagt, niemand begeht einen größeren Fehler als jener, der nichts tut, weil er nur wenig tun kann. Einige der besten Geschichten, die Gott schreibt, fangen mit Menschen an, die aus der Reihe treten und zumindest ein bisschen was tun. Wenigstens an einer Stelle, ein klein wenig, nicht alle Probleme lösen. Aber warum nicht eines angehen und lösen? Nicht allen Menschen helfen, aber warum nicht wenigstens einem? Vielleicht die Last von einem Menschen für ein paar hundert Meter tragen. So wie es der Simon aus Kyrene gemacht hat. Vielleicht die Tür deiner Wohnung öffnen für jemanden, den du sonst vielleicht nicht unbedingt reinlassen würdest. Vielleicht einen Nachmittag pro Woche investieren, um jemanden zu helfen, der sonst niemanden hat. Gott schreibt bis heute Geschichte mit Menschen, die sich herausrufen lassen, um ein Stück weit Hoffnung dorthin zu bringen, wo Hoffnungslosigkeit herrscht, ein Stück weit Wiederherstellung dorthin zu bringen, wo Dinge kaputt gegangen sind, ein Stück weit Gerechtigkeit dorthin zu bringen, wo Menschen benachteiligt werden, ein wenig Aufmerksamkeit dorthin zu bringen, wo Menschen übersehen werden. Letztlich ein Stück weit Himmel auf die Erde zu bringen. Kommen wir nochmal auf den Bibeltext zurück und auf die Leidensgeschichte von Jesus. Ich habe am Anfang gefragt, warum tun wir uns das an? Warum beschäftigen wir uns mit einer so tragischen und grausamen Geschichte? Ein Teil der Antwort ist, weil wir unsere Welt in dieser Geschichte wiedererkennen. Weil wir uns selber in dieser Geschichte vielleicht auch wiedererkennen. Weil wir uns selber in dieser Geschichte wiedererkennen, in der Menschenmenge, vielleicht auch in Simon aus Kyrene. Aber das ist nicht alles. Wir entdecken Gott selbst in dieser Geschichte. In Jesus begegnet uns Gott selbst. In dieser Leidensgeschichte begegnet uns Gott, der eben nicht aus der Distanz zuschaut, wie wir Menschen hier irgendwie vor die Hunde gehen. Hier begegnet uns Gott, der nicht aus sicherem Abstand beobachtet, wie wir uns hier auf dieser Erde so schlagen, wie wir zurechtkommen. Nein, in dieser Geschichte von Jesus begegnet uns Gott, der uns so sehr liebt, um mitten unter uns zu kommen und einer von uns zu werden. Und nicht nur das, sondern auch die Zerbrochenheit dieser Welt am eigenen Leib zu erfahren und zu ertragen. Die Ungerechtigkeit, die Not, die Bosheit dieser Welt selber zu ertragen. Und gerade durch seine Hingabe und durch sein Sterben genau diese Not und Bosheit sozusagen von innen her aufzubrechen. Und eine ganz neue Kraft in diese Welt hineinzusetzen, die Power seiner grenzenlosen Liebe. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Einsicht am Ende dieser Message. Sie soll ja nicht einfach ein moralischer Aufruf sein, sondern nach dem Motto, jetzt gebt ihr halt noch ein bisschen mehr Mühe, da liegt noch mehr drin, da geht noch was, jetzt gebt noch einfach ein bisschen mehr Gas, legt noch ein Brikett auf. Solche Aufrufe sind in aller Regel wenig erfolgversprechend. Denn letzten Endes treten wir nicht aus der Reihe heraus, weil wir unter einem moralischen Druck stehen. Auch nicht, weil wir von unseren eigenen Fähigkeiten so wahnsinnig überzeugt sind. Sondern wir treten aus den Reihen heraus, weil wir wissen, dass wir von Gott geliebte Menschen sind. Denn als von Gott geliebte Menschen haben wir dieser Welt etwas zu geben. Als von Gott geliebte Menschen haben wir anderen Menschen etwas zu sagen. Als von Gott geliebte Menschen können wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Der Apostel Paulus bringt es an einer Stelle sehr klar auf den Punkt. Im 2. Korintherbrief schreibt er im Kapitel 5, Vers 14 Folgendes. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Das ist der eigentliche Grund, warum wir in der Zeit vor Ostern und ganz speziell heute am Karfreitag uns mit dieser Passionsgeschichte beschäftigen. Weil gerade in dieser Leidensgeschichte von Jesus uns Gott begegnet, der uns alle kompromisslos liebt. Weil uns hier Gott begegnet, uns in die Augen schaut und jedem von uns sagt, du bist mir so unendlich viel wert, dass ich bereit bin, mein Leben für dich zu geben. Weil wir hier diesem Gott begegnen, der seine Liebe zu uns bis zum bitteren Ende durchzieht. Wir erinnern uns heute wieder ganz speziell daran, wie sehr Gott uns liebt. Und nur diese Liebe kann und wird uns aus der Menge herausrufen. Nicht moralischer Druck oder geistliche Gesetze und Anforderungen von Menschen, sondern die Liebe von Gott ruft uns heraus, um einen Unterschied zu machen. Und so möchte ich noch mit uns beten. Danke, Jesus, dass du uns immer wieder Beispiele von Menschen zeigst, die einen Unterschied gemacht haben. Wie dieser Simon aus Kyrene, der einfach ein Teil dieser Menschenmenge war. Dieser Menschenmenge, die zwar überall dabei war, aber nichts unternommen und schon gar nichts bewegt hat. Du hast ihn sogar durch römische Soldaten aus der Reihe herausrufen lassen und dann hast du ihn zu jemandem gemacht, der einen Unterschied gemacht hat, indem er als einziger dein Leiden wenigstens ein bisschen erleichtern konnte. Danke, dass du mit ihm uns eine Art Vorbild vor Augen stellst, damit auch wir uns herausrufen lassen. Danke, dass es letztlich deine Liebe ist, die uns überhaupt erst befähigt, herauszutreten und unsere Bequemlichkeit und Selbstsucht zu überwinden. Deine Liebe motiviert uns, auf Menschen zuzugehen und ihre Not mitzutragen. Bitte hilf uns dabei, dass wir das auch im Alltag leben können. Zeig uns Gelegenheiten dazu, über Ostern, in der nächsten Woche und darüber hinaus. Amen.